Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Privatpiloten-Lounge. Wir haben in den letzten Zeiten in Hast du schon gehört? Diese kleine Reihe Fliegen ins Ausland rausgebracht. Daraufhin erreichten uns von euch immer wieder Anfragen, Mensch, könnt ihr da mal ein PDF machen, könnt ihr das nochmal zusammenfassen, ich würde da gerne nochmal und überhaupt. Ein natürlich gönne mehr, gell? Und aus dem Grunde haben wir uns dazu entschieden, der Johann und meine Wenigkeit, euch diese kleinen Schnipsel von Hast du schon gehört, jetzt einfach nochmal in großen Folgen zur Verfügung zu stellen, damit ihr euch eure jeweiligen Themen, wo ihr gerne ins Ausland hinfliegen möchtet, gezielt rauszusuchen. Dazu natürlich auch unten in den Shownotes die Informationen rauszuziehen und dann eure Flugvorbereitung für das Land eurer Wahl vorzubereiten. Wir wünschen euch viel Spaß. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram oder gerne auch eine E-Mail und dann werden wir das so schnell wie möglich beantworten. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt in der nächsten Zeit mit den Zusammenschnitten aus den HDSG-Folgen viel Spaß. Many happy landings, bleibt gesund und wir freuen uns, von euch zu lesen und zu hören. Bis dahin. In der heutigen Folge möchte ich gerne mit euch ein bisschen auf das Fliegen im Ausland eingehen. Wie ihr wisst, sind wir seit 2022 jetzt hoffentlich, in Klammern, jedes Jahr ein wenig mit unserem Podcast auf Hörerreise. Die letzten zwei Mal, also 2022, haben wir den Testballon gestartet. Da sind wir dann so ein bisschen hier durch Deutschland geflogen. Dieses Jahr in 23 sind wir jetzt nach Tschechien geflogen und unter den Teilnehmern hat sich das jetzt so ein bisschen etabliert, dass sie gesagt haben, Mensch, das ist ein tolles Format, da sind wir dabei, wenn ihr da nächstes Jahr wieder was auf die Beine stellt. Ja, und auch für uns war das eine Erfahrung, weil wir mussten einfach auch Dinge organisieren, an die wir einfach so nicht gedacht haben. Also habe ich mir gesagt, Mensch, setz dich doch einfach mal hin und schreib doch einfach mal auf und überleg mal, auf was man achten muss, wenn man ins Ausland fliegt. Ich meine, wir sind ja privilegiert dafür, ne? Irgendwie mal schnell zum Mittagessen nach Lido, Venezia zu fliegen oder einfach mal Wochenende nach Frankreich rüber zu donnern. Ja, ist ja eigentlich alles total easy, ne? Oder was weiß ich, Sommerbaden in Dänemark. Ja? Aber wir wissen alle, da ist viel Bürokratie noch mit dabei. Ja, und wie die Bürokratie aussieht, das geht eigentlich schon so ein bisschen mit den Lizenzen los. Ja, also wir, die wir eine EASA PPL haben, wir dürfen uns im europäischen Ausland, nenne ich es jetzt mal, können wir uns frei bewegen, weil sie ICAO-konform ist. Wie sieht's aber bei den Kolleginnen und Kollegen aus, die vielleicht nur einen LAPL, also Light Airplane Pilot License besitzen? Das ist eine EASA-Lizenz und die gilt nur in den Mitgliedstaaten der EASA. Das bedeutet also, dass ihr zum Beispiel mit einer LAPL-Lizenz nicht nach Großbritannien fliegen dürft. Ihr dürft auch nicht mit dieser Lizenz durch Albanien zum Beispiel durchfliegen, wenn ihr nach Griechenland durchknallern wollt. Ja, dann dürft ihr da zum Beispiel auch nicht durch. Ja, und jetzt wird der ein oder andere sagen, ja, und wie ist das jetzt mit meiner UL-Lizenz, mit meiner Luftsportgeräteführer-Lizenz? Ja, da ist es dann auch wieder so, dass zum Beispiel der Flug für euch nach Großbritannien eben nicht stattfinden kann, weil die Briten eine PPL voraussetzen. Also wenn ihr beides habt, ihr habt eine PPL gemacht und dann noch eine UL-Lizenz, dann dürft ihr mit eurer UL-Lizenz, mit eurem UL nach Großbritannien fliegen. Aber eben nicht mit der reinen UL-Lizenz. Und die Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel ein N-registriertes Flugzeug fliegen, die müssen beide Lizenzen haben. Also wenn ihr mit eurem N-registrierten Flugzeug eine deutsche Grenze überfliegt oder generell die deutsche Grenze überfliegt, dann müsst ihr mindestens eine validierte Lizenz in der Tasche haben, damit ihr legal im Ausland fliegen dürft.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Soweit erstmal zu unseren Fluglizenzen. Sprechen wir aber auch nochmal über das Funksprechzeugnis an sich. Wer in die Luft mit einem Flugzeug will, der kommt an einem BZF nicht vorbei. Ja, wir kennen das alle noch so aus der Theorie. Da heißt es, wer eine Luftfunkstelle an Bord eines deutschen Flugzeuges betreiben möchte, will, muss, kann oder darf, der braucht ein Funksprechzeugnis. Welche Funksprechzeugnisse gibt es? Es gibt das beschränkt gültige Sprechfunkzeugnis 2, das BZF. Das wird in Deutsch wird die Prüfung abgelegt und das erlaubt euch, den Sprechfunkverkehr in deutscher Sprache durchzuführen. Dann gibt es das BZF 1, da macht er das dann Ganze in Englisch und damit dürft ihr dann auch ins Ausland fliegen. Ja, und dann gibt es noch das AZF. Und das AZF, das ist die Funksprecherlaubnis für euch, dass ihr bei IFA-Flügen auf Englisch funken dürft. Ja, und um Missverständnissen gleich mal ein bisschen vorzubeugen, der ein oder andere, der jetzt sagt, oh, fliege ich nur mal kurz nach Österreich. Ja, das ist das Ausland. Da braucht ihr, streng genommen, müsst ihr BZF 1 dabei haben, auch wenn ihr mit den Kolleginnen und Kollegen auf Deutsch funkt. Das ist nun mal so. Man kriegt dann auch so während seiner Ausbildung, seiner Flugausbildung dann oft gesagt, von den verschiedenen Vereinskolleginnen und Kollegen, ja, dann machst du erstmal BZF 2, das reicht erstmal und dann kannst du erstmal ein bisschen rumfliegen. Ja, aber wer ins Ausland will, braucht natürlich dann BZF 1 und dann sagt man sich, ah, hätte ich das doch lieber gleich gemacht. Es gibt viele Online-Kurse. Also Michael Fröhling, der das Buch geschrieben hat, Aufstieg zum IFA, der arbeitet sehr eng mit Kolleginnen in Österreich zusammen, die das abnehmen. Er selbst nimmt auch diese Sprechprüfungen ab. Das heißt, ihr könnt euch auch bei ihm online bewerben und dann euer Sprachlevel ablegen, mit ihm eine Prüfung machen. Wie gesagt, ansonsten würde ich einfach mal ins Internet reinschauen. Da gibt's also diverse Möglichkeiten, dass man online auch im Einzelunterricht sich erstmal vorbereiten kann und dann eben seine Prüfung machen kann. Frage ist jetzt, wie ist das denn eigentlich bei den Amerikanern? Wir gucken ja immer gerne zu unseren amerikanischen Kollegen, weil bei denen das alles viel, viel einfacher ist. Ja, die Amerikaner, die haben ihr Sprechfunkzeugnis oder ihre Sprechfunkberechtigung, wenn sie in Amerika ihre Prüfung ablegen, gleich in der Lizenz mit drin. Deswegen muss man sich auch keiner Sprechfunkprüfung in den Staaten unterziehen. Aber fliegen die jetzt außerhalb der Vereinigten Staaten, dann müssen sie ein US-Sprechfunkzeugnis haben. Dieses bekommen sie aber automatisch von der Telekommunikationsbehörde, der FCC, bei Vorlage ihrer Lizenz bekommen sie das eingetragen. Und das kann man sich dann auch ins deutsche BZF 1 übertragen lassen. Und dann steht aber eine Einschränkung im Zeugnis mit drin, nur Englisch. Lasst uns nochmal über den ICAO-Sprachnachweis sprechen. Also man muss mindestens, wenn man BZF 1 nachweist auf Englisch, muss man mindestens das Level 4 erreichen. Denn die Vorschriften sagen, FCL.055, das Part FCL beinhaltet, ich zitiere, entweder für Englisch oder für die Sprache, die beim Flug für den Sprechfunkverkehr verwendet wird. Zitat Ende. Das bedeutet also, es gibt Level 4, 5 und 6. Heißt jetzt, ihr macht einen Online-ICAO-Sprachnachweis und ihr erreicht jetzt Level 4, dann seid ihr mit Level 4 erstmal 4 Jahre valid. Erreicht ihr Level 5, habt ihr 6 Jahre Ruhe von der nächsten Prüfung und wenn ihr das Level 6 erreicht, dann seid ihr Native Speaker. Und dann habt ihr das Ding ein Leben lang eingetragen. Aber Vorsicht, zum Beispiel in Frankreich, da gibt es Ausnahmen. Wenn ihr dort unterwegs seid, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass ihr an manchen Plätzen nicht Englisch funken dürft. Es ist verboten, dann müsst ihr in Französisch mit den Damen und Herren sprechen. Also, um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, der Sprachnachweis ist unabhängig vom Funksprechzeugnis. Wollt ihr in Englisch funken, in der englischen Sprache, dann müsst ihr das BZF 1 erwerben und ihr müsst diesen ICAO-Sprachnachweis erbringen. Mindestens Level 4, Level 5 ist toll, Level 6 ist perfekt. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich dann auch die Flugzeuge bzw. die Luftsportgeräte, mit denen wir dann da draußen unterwegs sind. Die Eco-Klassen, die haben es am einfachsten. Wir dürfen einfach in andere Länder so einfliegen. Das ändert sich aber jetzt zum Beispiel schon bei den Experimentals, also die selbstgebauten Flugzeuge. Da braucht man vielleicht hin und wieder bei anderen Ländern eine Ein- bzw. eine Überfluggenehmigung, die man bei der jeweiligen Luftbehörde des Landes dann beantragen muss. Ja, und die ULs, das ist natürlich jetzt auch so eine Sache, die haben ja eine rein nationale Zulassung, aber manche Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, erlauben keine ULs, beziehungsweise man muss sich eine Einfluggenehmigung für, lass mich nicht lügen, einen dreistelligen Schweizer Frankenbetrag für eine bestimmte Zeit kaufen. Wo und wie diese einzelnen Genehmigungen zu einzuholen sind, das sollte man natürlich im Vorfeld immer genau recherchieren und natürlich auch auf die Vorschriften schauen, dass das alles passt. Bei den Amerikanern mit den N-registrierten Flugzeugen ist es dann wiederum so, dass die zum Beispiel die Papiere mitführen müssen, die die ordnungsgemäße Verzollung und Versteuerung bezüglich der Einführung ihres Flugzeuges nachweisen können. Denn das wird öfter, als man denkt, im europäischen Ausland kontrolliert. Und auch ein wichtiger Punkt sind natürlich auch die Reisepapiere. Da muss man natürlich jetzt auch wiederum gucken. Gut, im europäischen Ausland ist es jetzt einfach, in vielen, vielen Ländern brauchen wir nur den Personalausweis. Geht's jetzt aber natürlich auf die Kanalinseln oder nach Großbritannien, dann ist natürlich der Reisepass mitzuführen. Ja, und natürlich auch ein wichtiger Punkt, Tankkarten. RBP kennt jeder natürlich. Die Karte gibt's umsonst. Man muss dann aber dementsprechend Gebühren am Flugplatz bezahlen, wenn man mit dieser Karte tankt. Das wird dann noch oben drauf geschlagen. Ah, ist, glaube ich, so eine Gretchenfrage. Brauche ich die, brauche ich nicht. Ich glaube, oder aus meiner persönlichen Sicht heraus, wenn man Bargeld dabei hat, EC-Karte oder eine Kreditkarte, ist man, glaube ich, gut aufgestellt, um seinen wertvollen Sprit zu bekommen und dann auch dementsprechend bezahlen zu können. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, das Ausland, das europäische Ausland ist, was kontaktloses Bezahlen betrifft, viel, viel besser aufgestellt als wir hier in Deutschland. Hallo, herzlich willkommen zu Teil 2 unserer kleinen Serie Fliegen ins Ausland. Nachdem wir uns im ersten Teil mit den Vorbereitungen und dem ganzen Papierkram auseinandergesetzt haben, wollen wir in dieser Folge ein bisschen in die Vorbereitung unserer Reiseroute gehen. Wenn man so einen Flug ins Ausland plant, muss man natürlich einiges berücksichtigen, wobei diese Planungen natürlich immer länderspezifisch erstmal vonstatten gehen. Jedoch gibt es Standardfragen, die man sich im Vorfeld stellen kann und auch die Abläufe, die dann stattfinden, sind eigentlich immer gleich. Wenn man das 2, 3, 4 Mal hintereinander gemacht hat, so eine Auslandsflugplanung, kriegt man damit eine Routine und dann wird das alles viel einfacher und geht einem viel flotter von der Hand, als man jetzt vielleicht im ersten Moment denken mag. Die erste Frage, die sich natürlich einem immer dabei stellt, ist, wo bekomme ich denn überhaupt meine ganzen Informationen her? Die einen schnappen sich die Papierkarte, gucken da erstmal drauf, wo will ich denn überhaupt hinfliegen? Die anderen schnappen sich das iPad, machen SkyDemon auf oder ForeFlight und schauen dann da erstmal, wo es denn so überhaupt europaweit virtuell auf Reise gehen könnte. Wieder andere Piloten nutzen das Internet und da möchte ich euch die Seite eddh.de/info/landeinfo.html ans Herz legen. Ihr kennt den Programmierer bzw. den Betreiber dieser Seite. Da gibt's auch immer tolle Ausflugstipps, wo man hinfliegen kann. Hat man jetzt das Land seiner Wahl gefunden, wo man jetzt hinfliegen möchte? Ja, dann müssen wir natürlich erstmal die AIP studieren. Da geht kein Weg dran vorbei. Die Aeronautical Information Publication der beflogenen Länder muss dann erstmal rausgesucht werden und man muss sich da erstmal einlesen. Glücklicherweise hat die Firma SkyDemon diese AIPs in der Navigations-App schon mal hinterlegt, aber auch natürlich andere Navigations-Apps haben die AIP immer griffbereit. Seitdem die SERA-Vorschriften europaweit genormt worden sind, sind die Verfahren und auch die Lufträume in Europa zum Glück weitestgehend standardisiert worden. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich nochmal genau reingucken, weil Abweichungen kann es natürlich immer mal wieder geben. Diesbezüglich möchte ich euch natürlich den Bereich Enroute ganz kräftig ans Herz legen, gerade in Bezug auf die Aufgabe von Flugplänen. Ein oder andere wird jetzt vielleicht ein bisschen mit den Augen rollen, aber keine Angst, auch Flugpläne sind wirklich nicht schwer zu erstellen. Die meisten Navigations-Apps haben die ja eigentlich schon hinterlegt. SkyDeam bietet das ja gleich mit an. Man kann sich immer so kleine Pakete kaufen und dann kann man sich da gleich seinen Flugplan mit erstellen, kann den aufgeben und dann gleich per E-Mail bzw. aus der App wegschicken. Die nächste große Frage, die man sich immer stellen muss, Grenzpolizei bzw. Zoll. Gerade immer, wenn es um diese Auslandsflüge geht, sprechen wir Piloten gerne von den sogenannten Zollflugplätzen. Und wenn man jetzt erbsenzählerisch unterwegs ist, dann müsste man eigentlich sagen, dass das eigentlich so nicht richtig beziffert wird eigentlich. Denn es geht hier eigentlich um eine grenzpolizeiliche Abfertigung bzw. um eine Passkontrolle. Im europäischen Ausland, klar, logisch kann man auch mit dem Personalausweis unterwegs sein. Natürlich kann jetzt auch noch eine dritte Besonderheit dazukommen, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, nämlich der sogenannte Airport of Entry. Das ist immer so ein Punkt, den man sich bei der Kontrolle genau anschauen muss, beziehungsweise der dann bei der Ein- oder Ausreise dann eben am Zielland dann eben zum Tragen kommt. Kommt natürlich aber auch darauf an, wo man eben gestartet ist. Lasst uns mit der Grenzkontrolle erstmal anfangen. Die entfällt ja eigentlich in den meisten Ländern in Europa, die unter anderem auch das Schengener Abkommen dann eben mit unterzeichnet haben. Ausnahme würde mir jetzt hier ganz spontan einfallen, das wäre Rumänien, denn die Rumänen gehören noch nicht zum Schengen-Raum, ebenso wenig wie Irland bzw. Großbritannien, die fallen da raus. Es gibt natürlich aber auch Länder, die haben das Schengener Abkommen aufgrund der Corona-Krise zeitweise ausgesetzt. Hierunter fällt natürlich oder fiel in der Vergangenheit natürlich auch Frankreich. Andere Länder wiederum sind Schengen-Staat, verlangen aber dennoch von den Piloten eine Einreisekontrolle. Das wäre zum Beispiel Griechenland. Und natürlich auch die Kontrolle der Flugzeuge, wenn man jetzt ins Ausland fliegt, unterscheidet sich drastisch. Stellt euch vor, ihr fliegt von Deutschland nach Großbritannien. Dann müsst ihr hier in Deutschland euren Abflug an einem Platz wählen, bei dem die Ausweispapiere eben kontrolliert werden können. Das kann von einem Flugleiter sein, aber natürlich auch durch die zuvor bestellte Polizei. Kommt ihr aus Großbritannien zurück, gilt dieses Verfahren natürlich dann gerade auch wieder. Großbritannien wiederum sieht das Ganze wieder ein bisschen lockerer. Man meldet vorab seine Einreise an. Das kann man in einem Online-Formular erledigen. Und die Polizei entscheidet tatsächlich sehr spontan und auch nur stichprobenartig, ob sie dann eben bei der Einreise eurer Person dann eben da bereitsteht oder auch nicht. Die Ausreise aus Großbritannien, die kann einfach so stattfinden. Das ist den Briten völlig Bratwurst. Wollt ihr mehr darüber wissen, schaut gerne in die AIP rein. Zollkontrollen, wie bereits angesprochen, klar, die entfallen zwischen den EU-Ländern. Bitte achtet aber darauf, Ausnahmen sind immer noch die Schweiz bzw. Norwegen und natürlich auch Großbritannien. Es gab bis vor kurzem noch die Ausnahme, wer aus Deutschland in eines dieser Länder ausreiste, musste von einem Flugplatz aus starten, an dem eine Zollkontrolle möglich war oder dort bei Rückkehr eben landen, um dann eben wieder zollkontrollpolizeilich einreisen zu können. Es hat sich natürlich auch diesbezüglich auch wieder ein bisschen was geändert im EU-Recht. Also wer natürlich nichts zu verzollen hat, ganz klar, oder nichts anzumelden hat, kann natürlich privat direkt in ein Drittland fliegen, beziehungsweise ohne Kontrolle von dort nach Deutschland zurückkehren. Dann wiederum ist auch zu beachten, dass es Länder in Europa gibt, die zwar Schengen- und EU-Mitglied sind, aber diese Länder verlangen dennoch, dass gerade wir Privatpiloten unsere erste Landung in diesem Land an einem Airport of Entry durchführen, also sprich an einem Einreiseflugplatz. So eine Liste gibt's natürlich in der AEP. Spontan würde mir da jetzt zum Beispiel Dänemark einfallen. Da kann es eben sein, wenn ihr nach Dänemark fliegt, dass dann eben die Polizei am Platz steht oder aber auch nicht. Also kurzum, wenn ihr ins europäische Ausland fliegt, dann solltet ihr euch bei der Vorbereitung eurer Reise folgende Fragen stellen. Erstens, brauche ich eine grenzpolizeiliche Abfertigung? Zweitens, ist eine Zollkontrolle vonnöten? Drittens, hat das jeweilige Land eventuell ganz spezielle Verfahren dafür? Und viertens, ist es zwingend notwendig oder ist es gefordert, dass ich einen Airport of Entry nutze? Das sind die vier großen Fragen, die man sich stellen muss. Die nächste Frage, die man sich eben stellen muss, wenn ich einen grenzüberschreitenden Flug durchführe, muss ich denn einen Flugplan aufgeben? Naja, bei vielen Piloten werden jetzt die Backen dick und die Augen groß, aber eigentlich ist das überhaupt nicht begründet. Denn dieser Flugplan, vor dem der ein oder andere vielleicht doch ein bisschen Respekt hat, die sind total einfach aufzugeben. Ich habe es anfangs gesagt, SkyDeam ForeFlight, da kann man sich Pakete kaufen, da werden diese Flugpläne automatisch mit ausgefüllt. Aber man kann den Flugplan auch direkt bei der DFS aufgeben unter https://ais.dfs.de. Dort könnt ihr euch kostenlos registrieren für eure Flugpläne. Ihr könnt ein Flugzeugmuster anlegen und dann könnt ihr dann dort eure Flugpläne feilen. Achtung! Wenn ihr 3 Monate bei der AES bzw. bei der DFS, bei der Abteilung AES, nicht aktiv wart mit einem Flugplan, dann wird euer Konto gelöscht, damit die da einfach nicht so viele Karteileichen rumfliegen haben. Also, ihr gebt den Flugplan auf, ihr bekommt das Formular angezeigt und ihr habt Hilfekästen dabei. Das heißt, wenn ihr euch nicht sicher seid, was in das jeweilige Feld eingetragen werden muss, könnt ihr mit dem Cursor auf das Fragezeichen draufgehen und dann erscheint ein Erklärungsfeld und da hilft euch dann das Programm einfach durch diesen Flugplan durchzugehen. 2 Dinge möchte ich an der Stelle noch erwähnen, auf die ich achte, wenn ich ins Ausland fliege. Ich plane meine Flugpläne meistens über IFR-Wegpunkte bzw. über Funkfeuer. Die kriegt ihr in den Apps auch angezeigt, das ist überhaupt gar kein Problem. Die Route sollte so ungefähr dementsprechend, was ihr fliegen wollt. Ihr könnt natürlich von dieser Route abweichen, aber Vorsicht, wenn ihr zu sehr von dieser Route abweicht und es passiert euch was, das heißt, ihr müsst runter mit dem Flieger, dann wird man natürlich erstmal auf dieser Route nach euch suchen. Und wenn ihr jetzt 30 Meilen eben Dreck abgeflogen seid, ja, dann wird es natürlich ein bisschen länger dauern, bis die Rettungskräfte euch dann finden. Noch ein kleiner Tipp, alle 30 Minuten solltet ihr oder müsst ihr einen Wegpunkt setzen in eurem Flugplan. Das ist völlig ausreichend für die Flugsicherung. Und ihr müsst einen Punkt an der Landesgrenze wählen mit der Uhrzeit, wann ihr diesen überfliegt und dann eben in dem jeweiligen Führgebiet unterwegs seid. Die Abkürzungen für die Flight Information Region findet ihr natürlich auch wieder in der AEP. Beziehungsweise in den jeweiligen Navigations-Apps, die ihr dann eben für euren Flug benutzt. Solltet ihr nach Österreich fliegen, ach, das ist immer so herrlich einfach, da kann man einfach Vienna 4, kurz Lima, Oscar, Victor, Victor angeben. Das ist total easy. So, und die nächste Frage, die sich natürlich jetzt im Zusammenhang mit Flugplan stellt, boah, was mache ich denn eigentlich, wenn ich jetzt nicht pünktlich loskomme? Hey Leute, ist doch nicht schlimm, dann habt ihr halt ein Delay. Dann schnappt ihr euch das Telefon, ihr ruft bei der AES an und sagt, Leute, wir kommen nicht zu dem genannten Zeitpunkt los. Wir müssen unsere Abflugszeit einfach ein bisschen nach hinten verschieben. Das wird bei der AES, wird das total unkompliziert dann einfach verschoben. Dafür sind die netten Damen und Herren dann eben da. Die nächste Frage, die sich jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin stellt, ist denn eigentlich, wann brauche ich denn überhaupt einen Flugplan? Naja, einen Flugplan braucht ihr immer dann, wenn nur eines der Länder, die ihr befliegen wollt, einen Flugplan eben verlangt. Und die meisten Länder tun das eben meistens für die grenzüberschreitenden Flüge. Wir in Deutschland verzichten darauf, aber es gibt eben Nachbarländer, die wollen eben einen Flugplan sehen und auch wenn ihr in Kontrollzonen reinfliegt. Also ich weiß zum Beispiel, dass wenn ihr nach Polen fliegt und ihr würdet jetzt von Berlin-Schönhagen nach Danzig fliegen, das ist ein kontrollierter Flugplatz und weil ihr da in eine Kontrollzone reinfliegt, müsstet ihr von Berlin nach Danzig eben einen Flugplan aufgeben. Ja, alles in allem, aufgrund der europäischen Vereinheitlichung mit den Lufträumen, den Verfahren, auch zwischen den Ländern, gibt es Unterschiede, die man beachten muss, aber nichtsdestotrotz, mir persönlich macht das immer Spaß, was Neues kennenzulernen, ein bisschen was Neues auszuprobieren und auch die ein oder andere neue Vokabel einfach mitzunehmen. Ich will mich einfach nicht von irgendwelchen Sperrgebieten abschrecken lassen, so wie es zum Beispiel in Frankreich dann eben ist, aber auch ein Luftraum Delta und ein Luftraum Charlie, die beißen nicht, da kann man auch die Angst vor verlieren. In Kroatien fangen die ja schon in 1000 Fuß an, naja, da muss man einfach den Einflug sich requesten, um den genehmigt zu bekommen und dann fliegt man dann da eben durch und achtet eben auf die jeweiligen Verkehrsregeln. Kleiner Tipp noch von meiner Seite, ruft vorher an den Zielflugplätzen eures Reiselandes an, um eben auch die Spritverfügbarkeit für euer Flugzeug sicherzustellen und einfach um nochmal die örtlichen Verfahren zu erfragen, auf was ihr vielleicht achten müsst. Und ein persönlicher Kontakt macht oft alles viel, viel einfacher. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, many happy landings, blue skies, passt gut auf euch auf und wir hören uns in Teil 3. Fliegen im Ausland bzw. ins Ausland. Und ich möchte mit euch heute gerne mal zu unseren beiden Nachbarn in die Schweiz und nach Österreich schauen. Warum? Naja, diese beiden Länder bieten sich auf den ersten Blick so perfekt für das Auslandsfliegen an. Warum? In großen Teilen der Schweiz wird Deutsch gesprochen, in Österreich wird auch Deutsch gesprochen, auf dem Funk wird Deutsch gesprochen. Also bietet es sich ja eigentlich an, dorthin zu fliegen. Gäbe es da nicht eine ganz kleine, erhebliche Herausforderung, die sich Alpen nennt? Starten wir aber mit dem Fliegen in Österreich bei unseren Nachbarn im Südosten der Republik. Man kann sich wunderbar durchs Donautal arbeiten und dort viele schöne Dinge erkunden, ohne dass man zwischen hohen Gipfeln schweißgebadet entlangfliegen muss. Eine tolle Einrichtung sind zum Beispiel die Wettervorhersagen entlang der GAFO-Routen, die man sich sogar in seiner Navigations-App einblenden lassen kann. Sollte das Wetter mal nicht gerade Kavok vorgeben und es doch ein bisschen schwieriger sein sollte zu fliegen, dann hat man hier mit diesen GAFO-Routen einfach bei der Einblendung der Minimum Elevation Figure einen guten Eindruck, in welcher Höhe man noch safe in dem Gelände ist, beziehungsweise nicht mehr, ohne dass man den Alpen oder irgendwelchen Gebirgen zu nahe kommt. Eine weitere Besonderheit sind einige Naturparks in Österreich, die nur in sehr großer Höhe überflogen werden dürfen. Dazu gehört unter anderem das Gebiet rund um den Großglockner. Aber Vorsicht, diese Gebiete sind in den meisten Luftfahrtkarten oder Moving Maps nicht verzeichnet, müssen aber dennoch unbedingt beachtet werden. Also saubere Flugvorbereitung ist wie immer ein absolutes Muss. Des Weiteren, manchmal kommt man in einer Platzrunde doch an Berghänge ziemlich nah ran in Österreich. Ein gutes Beispiel dafür ist Zell am See. Lasst euch da nicht erschrecken. So, nachdem wir jetzt die O's und A's und gefährlichen Dinge angesprochen haben, möchte ich euch natürlich noch ein paar Ausflugstipps für Österreich geben. Direkt hinter der Grenze von Deutschland zu Österreich liegt der malerisch gelegene Flughafen Salzburg-Lima-Oscar-Whisky-Sierra. Naja, wir kennen ihn, die dort stationierte Flotte der Flying Bulls ist immer einen Besuch wert, Hangar 7. Ich hatte hier schon in einer Hast du schon gehört Folge kurz darüber berichtet. Und natürlich auch die Mozartstadt Salzburg an sich ist natürlich absolut sehenswert. Wenn ihr von dort weiterfliegt und der Donau einfach entlang folgt, kommt ihr irgendwann am Flugplatz Krems raus. Die Kennung ist Lima Oscar Alpha Golf und Von dort ist dann auch die Wachau mit ihrem schönen Donautal wunderbar zu erreichen. Solltet ihr euch in die Berge trauen, dann könnt ihr gleich hinter Kufstein den am Fuße des Wilden Kaisers gelegenen Platz St. Johann, Lima, Oscar, Juliet, Juliet finden. Und wie eben angesprochen, noch ein Stückchen weiter im Süden, dort liegt der wunderschön gelegene Platz Zell am See, Lima, Oscar, Whisky, Zulu. Eine wunderschöne Landschaft, ein ganz, ganz toller Anflug. Meines Erachtens ein ganz klein bisschen anspruchsvoll, aber wenn man sich sauber vorbereitet, ist es kein Problem. Wer sich ein bisschen über den Flugplatz Zell am See informieren mag, tut das gerne mal auf YouTube. Da haben viele Piloten ganz, ganz tolle Videos eingestellt. Mit dem Anflug auch die Umgebung von Zell am See dargestellt, dokumentiert. Das ist ganz toll. Und was man immer wieder hört, da soll eine super freundliche Crew am Flugplatz arbeiten. Und auch das Restaurant soll sehr, sehr empfehlenswert sein. Die Liste der schönen und sehenswerten Flugplätze in Österreich ist damit natürlich noch lange nicht abgeschlossen, aber ich wollte euch einfach an der Stelle nur einen kleinen Einblick oder einen kleinen Ideenanstoß geben, dass ihr einfach mal jetzt überlegt, wo könnte ich, wo wollte ich jetzt mal hinfliegen? Letztendlich seid ihr es dann, die dann auf Papier bzw. im iPad die Route dann planen. So, und damit werfen wir einen Blick zu unseren Nachbarn in die Schweiz. Wenn man die Berge in Österreich schon beeindruckend und sehenswert empfindet, ja, wer dann in die Schweiz fliegt, der wird dort noch höhere und deutlich imposantere Alpengletscher dann auch vorfinden. Und hier liegen auch viele Flugplätze, das sei am Anfang gleich mal erwähnt, in sehr engen Tälern. Aber es sind nicht nur die anspruchsvollen Platzrunden in der Schweiz. Die Schweiz an sich bietet auch noch viele Besonderheiten und es wäre ja auch nicht die Schweiz, wenn sie ein bisschen immer aus der Rolle fallen würde, ne? Also zum einen das Schengener Abkommen, das hat die Schweiz inzwischen unterzeichnet. Also das bedeutet, es sind von eurer Seite keine grenzpolizeilichen Abfertigungen erforderlich, aber die Schweiz wäre ja nicht die Schweiz, denn sie gehört nicht zur EU. Also sprich, auf deutscher Seite ist es für die Privatflieger unter bestimmten Bedingungen einfacher, durch die, ich nenne es jetzt mal, blaue Tür durchzufliegen, wenn ihr nichts zu verzollen habt. Das heißt, ihr könnt dann einfach rüberfliegen. Aber wenn ihr dann auf der Schweizer Seite seid, dann müsst ihr euch den Airport of Entry suchen. Ne? Da müsst ihr also dann schön sauber und ordentlich dann die Zollkontrolle über euch ergehen lassen. Aber auch hier sei erwähnt, fliegt ihr in die Schweiz, braucht ihr einen Flugplan, Ausrufezeichen. Ja, und dann gibt es noch eine Besonderheit, die finde ich persönlich, wie soll man es ausdrücken, fragwürdig, unnütz. Ja, wie man auch immer das Ganze ausdrücken möchte. Und zwar ULs, die haben es in der Schweiz besonders schwer. Da kann man eine sogenannte Einfluggenehmigung mindestens 2 Tage vorher beim Bazel beantragen. Die Schweizer wollen nämlich irgendwie keine ULs bei sich im Land haben. Warum? Das weiß ich nicht. Ich finde das schade. Da muss sich jetzt jeder selber so seine Gedanken zu machen. Aber es ist nun mal leider so. Wenn ihr durch die Schweiz durchfliegt, also sprich ohne Landung, also ihr seid zum Beispiel auf dem Weg nach Italien bzw. nach Frankreich, dann müsst ihr lediglich nur einen Flugplan aufgeben. Es gibt in der Schweiz einen sogenannten, oder nicht nur sogenannten, es gibt in der Schweiz einen Fluginformationsdienst, aber aufgrund der hohen Berge ist der teilweise schlecht bis gar nicht zu erreichen. Also hier gilt, nicht die Geduld verlieren, ruhig bleiben. Wenn die euch nicht antworten, dann liegt es wahrscheinlich an der ungünstigen Position zu eurem Flieger. Einfach mal 10 Minuten warten, die Frequenz monitoren und wenn sich das dann alles ein bisschen lichtet von den Bergen her, dann einfach mal wieder versuchen, FIS zu rufen. Auch in der Schweiz ist das Fliegen ohne Flugleiter, also sprich unbesetzte Plätze, an der Tagesordnung. Sei an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, dass ihr beim Einflug in die Platzrunden natürlich dementsprechend ordentlich und sauber Positionsmeldungen für die anderen Luftverkehrsteilnehmer abgebt. Tja, und wie fast alle Ziele, die man so in der Schweiz anfliegen kann, sind das alles Flüge, die ins Hochgebirge oder mit dem Flug ins Hochgebirge verbunden sind. Ihr solltet also, wenn ihr euch für einen Flug, eine Reise in die Schweiz entscheidet mit eigenem Flieger, wirklich eine entsprechende Erfahrung mitbringen. Das Wetter sollte dementsprechend passen. Und aus meiner eigenen Erfahrung oder Recherche heraus möchte ich an der Stelle den Rat an die Kolleginnen und Kollegen da draußen weitergeben. Ist es besser, wenn ihr eine Alpeneinweisung habt und euch dann in die Schweiz bewegt. Ausflugstipps gibt's natürlich en masse für die Schweiz. Also da fällt mir jetzt ein, oder ich habe recherchiert, den Flugplatz Lausanne mit der Kennung Lima Sierra Golf Lima. Der liegt am Genfer See, wunderschön gelegen. Den möchte ich mit Zell am See auf eine Stufe stellen. In die Stadt kann man mit einem Bus reinfahren. Der Weg dorthin, da sind wirklich hohe Berge links und rechts zu sehen, beziehungsweise die stehen auch einfach mal so stumpf im Weg rum, um die man dann rumfliegen muss. Der Vierwaldstätter See, der ist auch recht gut ohne höhere Gipfel zu erreichen. Der Flugplatz Burg ist das mit Lima, Sierra, Zulu, Charlie. Sehr spektakulär. Die Platzrunde soll um einen Berg herumführen und ihr braucht für diesen Platz eine PPR-Genehmigung. Er ist sehr empfehlenswert, denn die Firma Pilatus ist dort am Platz zu Hause und baut dort ihre tollen Flugzeuge. Mitten auch in den Alpen drin gelegen, in dem engen Tal der Rhone, könnt ihr den Flugplatz Sion finden. Lima Sierra Golf Sierra. Die Skifahrer unter uns, die werden den Ort sicherlich kennen. Da ist nämlich Zermatt gar nicht mal so weit weg. Und wenn man einmal dann über den Hauptkamm hin drüben ist, dann kann man auch schon quasi mehr oder weniger in Italien den Fuß auf den Boden setzen. Locarno, Lima Sierra Zulu Lima, ist auch sehr schön gelegen am Lago Maggiore. Ist auch ein Besuch wert, gar keine Frage. Letztendlich gilt bei gutem klaren Wetter, ohne Wolken, wenig Wind, kann man die Schweiz wirklich auf einem ausgedehnten Rundflug aus der Luft wirklich sehr gut erkunden und man kann auf große Flughöhe klettern, man kann bekannte Gipfel drumherum fliegen, zum Beispiel das Matterhorn oder den Eiger, aber wie gesagt, ich würde mich erst in die Schweiz sicheren Gewissens trauen mit einer dementsprechenden Alpeneinweisung.